Wir haben es sehr gefreut, Dario und ich, heute Morgen hierher zu kommen, euch zu sehen. Und ich danke Gott, dass er so einen Zeitplan hat. Ich meine, ich habe den Sonntag abgemacht vor einem Jahr und ich bin irgendwie aufgeregt, dass ich jetzt gerade heute da bin. Wir sind als Gemeinde an einem sehr schweren, an einem schwierigen Punkt angelangt. Und der Predigtitel, haben wir gehört, er lautet «Ermutigt im Glauben». Und ich möchte mit euch eine Predigt anschauen, die euch hoffentlich ermutigt. Ich denke, ihr seid wahrscheinlich schon ermutigter gewesen als jetzt gerade heute Morgen. Aber wir dürfen auch heute mit aller Not zu Jesus kommen, mit allem Unverständnis, vielleicht auch Frust. Wir dürfen zu ihm kommen. Er ist der Ermutiger in Person. Und ich möchte über eine Begebenheit reden, die Thomas hat es angetönt, von Jesus, die ich ganz besonders finde. Und ich habe mir so überlegt, was würde echt passen, und bin da einfach, ist mir die Idee gekommen, das erste Wunder von Jesus. Er hat es ja gemacht an einem Hochsieg. Und viele von euch sind selber vor einem Traualtar gestanden. Wisst ihr, dass es ist, Hochsieg zu feiern? Darin und ich auch. Da sind wir es, so. Wir haben gerade vor, letzte Woche haben wir das 20-jährige Jubiläum gehabt. Denkt, ja, also, ja. Da sind wir noch jung und frisch gewesen, hä? Jetzt sind wir noch nicht jung. Nein, oder immer nicht. Genau. Und, also ich weiss noch da noch nicht, aber in der Kirche, ich bin so nervös gewesen, so angespannt. Und darin hat schon fast Angst bekommen, ich hätte mir es anders überlegt. Ich sei irgendwie unsicher geworden, dabei, ich bin so nervös gewesen. Ich würde es auch gerne wieder einmal zurückspulen, nochmal erleben. Ein bisschen mit einer grösseren Ruhe und Gelassenheit, aber ja, ist nicht so wichtig. Genau, aber das Hochsiegen, das wir heute anschauen zusammen, das hat etwas ganz Spezielles. Es wird kein einziges Wort über Brut verloren. Gibt es denn so etwas? Ein Hochsieg, kein einziges Wort über Brut. Und doch ist es für mich eine der schönsten Geschichten, die uns durch Jesus gegeben ist. Und das erste Auftreten von Jesus war also tatsächlich an einem Hochsieg. Das erste Wunder von ihm an einem Hochsieg. Warum nicht im Tempel? Messias, ja, Tempel, ja, wie so eine Hochsieg. Das hat eine Bedeutung. Wir müssen sehen, seit rund 400 Jahren hat zwischen Gott und dem Volk Israel wie Funkstille geherrscht. Gott hat kein Wunder mehr gemacht, es sind keine von Gott gesendeten Propheten mehr da gewesen. Der letzte war der Malachi. Und die Zeit zwischen dem AT und dem NT wird in der Theologie genannt, die grosse Zeit vom Schweigen. Gott hat geschwiegen. Es sind in dieser Zeit auch verschiedene Sekten entstanden, wie Sadduzäer und Pharisäer. Der Glaube ist abgeflacht. Gottes Gegenwart hat gefehlt, total. Und viele sind irgendwie so in einer toten Religion, wie trainiert und gefangen worden. Und sie sind weit weg von einem lebendigen, erfrischenden Glauben. Und jetzt kommt der lang ersehnte Messias, Gottes Sohn. Und wie fängt er an? An einem Hochsieg. Normalerweise haben die Hochzeit 7 Tage gedauert, das heisst bei einer Jungfrau 7 Tage, bei einer Witwe 3 Tage. Und die Hochzeiten haben hier einen höheren Stellenwert in Israel. Jesus war eingeladen und er ist mit seinen Jüngern im Schlepptau dort angegangen. Seine Mutter Maria war eingeladen. Und es war gut, sie hat ihn eingeladen. Wir haben es jetzt gerade gehört, es war sehr weise. Aber warum hat denn Jesus so ein Wunder gemacht als erstes? Also Wasser in Wein, ist das nicht ein bisschen speziell? Ich meine, nachher hat er ja noch, er hat Dämonen austrieben, er hat Kranke geheilt, er hat Sünden vergeben, er hat Tote auferweckt und jetzt fängt er an mit Wasser in Wein. Das ist nicht so wahnsinnig relevant, oder nicht? Jemand hat einmal so gesagt, humorvoll, ja, vielleicht ist das so eine Art Warm-up-Wunder gewesen, so ein bisschen langsam mal ein bisschen warm werden und reinkommen. Ey, gar nichts Tätiges. Wir werden es jetzt gerade sehen. Da hat es ganz eine tiefe Bedeutung drin. Aber zuerst einmal, der Wein hat dort mal ganz eine andere Stellung gehabt bei den Juden. Der Wein ist übrigens, und jetzt müssen die gerne Wein haben, sich dort zuheben, Wein ist dort mit Wasser vermischt worden. Oh, es tut mir leid, aber es war so gewesen. Und zwar darum, weil sie haben dann können Durst stillen, ohne dass sie gerade betrunken worden sind. Aber vor allem war Wein der Inbegriff von Gottes Segen. Wie war der Inbegriff von Freude? Also wenn man von wie redet, dann heisst, wow, das ist irgendwie einfach Symbol für Freude. Und so ist Jesus also an diesem Fest eingeladen gewesen, in diesem Dörfli in Kana. Und wir sehen, dass das ist etwa 14 Kilometer nördlich von Nazareth, wo er ja aufgewachsen ist, für seine Heimatstadt. Und jetzt sind sie also da in Kana, sind sie am Festen gewesen, am sich freuen. Und dann passiert es, der Wein geht aus. Und das, ich kann sagen, das ist mega schlimm. Also es war schlimm gewesen. Also das ist eine Katastrophe, eigentlich kann man sagen. Das Armutszeugnis für die Familie, die würde das Gesicht verlieren, im Dorf und in der Umgebung. Und Jahrzehnte später würde man davon reden, weisst du noch das Hochzeit von der und der Familie? Der Wein. Also ganz, ganz schlimm. Das ist also, wie wenn heute an einem Hochzeit die Hälfte der Leute nicht mehr zu essen hätten am Abend. Es war schlimmer gewesen mit dem Wein. Also die Familie der Brut hätte sogar können darüber nachdenken, eine Klage gegenüber der Familie des Bräutigam einzureichen. Aber Maria wird aktiv. Maria ist eine, die hat andere wahrgenommen. Die hat die Umgebung wahrgenommen und hat gesehen, wow, jetzt haben sie ein Problem. Und was macht sie? Sie macht das, was eigentlich am besten ist, sie geht zu Jesus mit dieser Not. Und das ist das Erste, wo wir von Jesus lernen sollen. Vielleicht nicht lernen, weil wir es schon wissen, aber vielleicht uns in Erinnerung rufen. Hey, wenn du eine Not hast, geh zu Jesus. Wenn jemand in deinem Umfeld eine Not hat, bring es zu Jesus. 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er... Genau. Denn er sorgt für euch. Er sorgt für euch. Er sorgt für uns. Wir sollen nicht sorgen, sondern sie für uns wegrühren. Ich bin manchmal ein Spezialist. Ich vertausche das manchmal mit Wälzen. Weißt du, keine Wälzen. Sorgen, Wälzen. Das ist wie ein Schnee. Du hast einen kleinen Schneeball und dann wälzt er, wird immer grösser. Aber wir sollen das Zeug rühren. Wie ein Schneeball, wenn er noch klein ist. Rühren. Loslassen. Auf Jesus rühren. Er lässt sich gern treffen. Er sagt, ja, kommt. Sorgen loslassen, Sorgen rühren, entsorgen bei Jesus. Wir sollen das Zeug loswerden. Und Maria hat wahrscheinlich auch Übung in dem. Wir dürfen nicht vergessen, ihr Mann Josef ist gestorben. Und Jesus war der Älteste, der Erstgeborene und ist durch das dann ihre wichtigste Ansprechperson gewesen. Also ich denke, die sind ein super Team gewesen, die zwei. Und so geht sie zu Jesus und sagt, sie haben keinen Wein mehr. Okay, ja. Und jetzt? Wollt sie mit dem irgendwie etwas sagen? Ist noch speziell eigentlich. Sie sagt, ist wirklich Aufforderung. Also nicht die direkte Aufforderung, es ist einfach eine Information. Sie haben kein Wein mehr. Ich denke, das war ganz bewusst gewesen. Sie hat Jesus wahrscheinlich nicht so offen sagen, was er jetzt machen sollte. Und gleichzeitig ist es ja die Frage, hat sie denn wirklich mit dem Willen etwas auslösen, eine Aufforderung? Mach ein Wunder. Sollte das dahinter stehen? Mit dieser einfach mit dieser Information, sie haben kein Wein mehr. Jetzt gibt es Ausleger, die einen, die sagen, ja, hinter diesem Satz steht die Aufforderung, mach ein Wunder. Weil seit der Engel die Geburt von Jesus angekündigt hat, weiss sie, dass es Gottes Sohn ist. Es gibt andere Ausleger, die sagen, nein, es ist nicht gemein gewesen, dass er ein Wunder machen soll, weil er hat sein ganzes Leben noch kein einziges Wunder gemacht, und er war schon 30 gewesen. Was denkt ihr? Ich denke eher ja. Ich glaube eher, sie hat gedacht, mach ein Wunder. Und warum? Wegen der Antwort. Frau, in was für eine Sache willst du mich da hineinziehen? Ich glaube, ich habe sogar da, ja genau. In was für eine Sache willst du mich da hineinziehen? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und mit dem meint er wahrscheinlich nicht, meine Zeit ist noch nicht gekommen, um irgendwo Wein posten, um da ein bisschen helfen, sondern er meint eher, seine Zeit ist noch nicht gekommen, sich als Messias auszuweisen, indem er jetzt das Wunder tut. Und darum vielleicht ja ein bisschen schroffe Antwort, wobei, ich muss auch sagen, die Anrede Frau war damals mal eigentlich nichts Aussergewöhnliches gewesen, das war normal gewesen. Also ich würde jetzt uns nicht so empfehlen, unseren Müttern, Frau, das und das sagen, das ist nicht, also würde ich nicht machen. Aber da hat es gepasst. Und Maria mischt sich also auch, muss man sagen, in gewissem Sinne, darum hat sie keine Aufforderung gegeben, aber sie tastet sich ganz nüchtern aneinander, dass sie sich in innergöttliche Angelegenheiten einmischt zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Und mit dem Satz sagt Jesus, ich lasse mich nicht von einer Not bestimmen, ich lasse mich nicht von Menschen bestimmen, sondern allein von Gott selber. Und das hat auch mit der gesunden Abgrenzung zu tun. Nicht mit Lieblosigkeit, nicht mit Egoismus. Und die Frage, die wir uns heute stellen, ist, wo habe ich von Gott einen Auftrag? Und das soll unser Ziel sein, dass ich mich von Gott leiten lasse und nicht zuerst von dem, was rundherum ist, sondern dass ich mich von Gott abhängig mache. Aber er muss nicht näher dran sein, dass ich es auch höre, wenn er mit mir redet, dass ich es dann auch wahrnehme. Ich sage Nein, wenn ich von Gott kein Go habe. Wo lässt du dich von Menschen bestimmen? Vielleicht gerade aktuell und fragst Gott gar nicht erst. Maria hätte auch beleidigt sein können. Schließlich ist sie ja die Mutter und die Not ist offensichtlich. Aber sie geht zu den Dienern und sagt, tut alles, was er euch aufträgt. Und das ist das Zweite, wo wir von der Maria lernen können. Sie weiss, ich darf nicht bestimmen, was Jesus tun soll und wann er es tun soll. Das ist nicht mein Auftrag. Darum hat es auch keine Aufforderung direkt, sondern nur eine Information. Sie weiss, meine Aufgabe ist es, Situationen vorzubereiten. Und zwar, also vorzubereiten, dass wenn der Zeitpunkt von Jesus herkommt, dass sie parat ist. Dass dann Jesus wie kann sagen, okay, jetzt sind wir alle parat, jetzt geht's los. Und das können wir also von ihr lernen. Wir dürfen ihm alles sagen, unsere Nöte, unsere Bedürfnisse. Aber es wäre falsch von ihm zu erwarten, dass er all das tut, was wir jetzt gerne hätten. Und zwar, wenn ich es will und was ich will. Dafür können wir unsere Lebensumstände, unsere Einstellungen können wir vorbereiten, so wie es die Bibel uns auch zeigt, dass wir einfach parat sind, wenn Jesus will wirken. Das gleiche Prinzip gilt auch für die Gemeinde als Ganzes. Wir machen vielleicht auch Pläne unter Gebet hoffentlich. Wir machen dieses und jenes. Aber Jesus hat das Recht, zum Trainieren gehen, Trainieren lange und Steuerrad anzupassen. Wir bereiten vor, aber Gott lenkt. Jemand hat das verglichen mit einem Ehepaar, wo ein Kind erwartet. Jetzt, die tun sich vorbereiten. Also, die tun nicht erst alles kaufen, wenn das Kind kommt, so nach der Geburt, sondern voran. Die tun das Bett richten, Kleidchen, Windeln, Kinderwagen, alles. Und wenn dann der Moment da ist, sind sie parat. Und so ist die Gemeindearbeit auch gedacht. Dass wir mit Umständen vorbereitet, dass Jesus kann schaffen zu seiner Zeit. Wenn Maria heute Morgen da wäre, was wäre eigentlich die Botschaft? Also ich glaube, es würde in die Richtung gehen. Tut alles, was er euch aufträgt. Das sind übrigens die letzten Worte, die von der Maria in der Bibel überliefert sind. Sie kommt schon vor, die Apostelgeschichte, aber nicht mehr mit dem Originalton aus ihrem Maul. Und die Worte können wir mitnehmen. Das ist der Weg, wie man Jesus kann erleben kann. Tut alles, was er euch aufträgt. Vom Zeitplan her ist sie scheinbar recht nah an Gott dran gewesen, denn kurz darauf aber ist es soweit, Jesus wird aktiv. Anscheinend hat ihm der Heilige Geist wie gezeigt, den Auftrag gegeben, hey, go, es ist jetzt dran, mach das Wunder. Und das sind die 6 Steinkrüge gewesen, also Wasserkrüge aus Stein. Jeder hat ungefähr 100 Liter gefasst und die sind da gewesen, für rituelle Waschungen. Nach dem jüdischen Gesetz, nach dem zeremoniellen Gesetz der Juden, sind die Menschen symbolisch unrein geworden, wenn sie den Alltagsgegenstand angelangt haben. Und so haben sie vor dem Essen sich die Hände, also Wasser über die Hände gegossen, um sich von diesen schlechten Einflüssen zu reinigen. Ich muss sagen, ich habe mir die Frage nie gestellt, die muss ich jetzt gerade stellen, erst bei dieser Predigt. Aber warum hat Jesus jetzt diese Steingefäße genommen und nicht einfach die Weingefäße, die vorher schon gebraucht worden sind. Also ich hätte wahrscheinlich einfach die leeren Weingefäße genommen und wenn ich das hätte können, hätte ich dort 3 Wein gemacht. Wieso hat er jetzt die Steingefäße genommen, die für zeremonielle Waschungen gebraucht worden sind? Sie sind einfach ja gerade da gestanden. Ist einfach ein Zufall? Ich glaube, bei Gott gibt es keinen Zufall. Nein, bei diesen zeremoniellen Gesetzen ist der Jude um Beziehung zu Gott gegangen. Und wenn jetzt Jesus die Reinigungskrüge mit Wein besetzt, mit was können die Juden dann noch ihre zeremonielle Waschungen vollbringen? Ja, gar nicht. Als gläubiger Jude hast du nicht einfach Wasser von jemand anders nehmen, weil die Krüge sind eigentlich geweiht gewesen. Du hast keine andere Möglichkeit gehabt. Und mit dem sagt Jesus, wenn du in einer Beziehung zu Gott sein willst, dann musst du nehmen, was jetzt in diesen Krügen drin ist. Und jetzt ist nicht mehr Wasser drin, sondern Wein. Und Wein ist ein Symbol für was? Wenn wir das Abendmahl denken, für das Blut von Jesus. Das Blut von Jesus, das er für uns alle am Kreuz vergossen hat. Und er sagt quasi, wenn du mit Gott leben willst, dann musst du jetzt das nehmen. Und das ist mein Blut, wo für deine Sünde, zur Reinwäschung für deine Sünde da ist. Und das Bild von der leeren Weinkrüge, die leer geblieben sind, zeigt auch, Gottes Segen ist weg. Die sind leer. Da ist der geistliche Zustand vom Volk Gottes ist ausgerechnet auf dieser Schiene. Es gibt keinen göttlichen Wein mehr, keinen Lösungsweg und keinen Lösungsweg durch das Einhalten von dem Gesetz. Und jetzt, wo die Wasserkrüge mit dem Wein von Jesus besetzt sind, hast du keine andere Möglichkeit mehr, dich zu reinigen. Es geht nur, wenn du das nimmst, was jetzt drin ist. Mein Blut, mein Leben. Ich finde es ganz eine starke Symbolik, dass Jesus schon beim ersten Wunder, das er gemacht hat, aufs Kreuz hergewiesen hat von Golgatha. Und somit geht es Jesus viel mehr als einfach darum, eine Hochzeit zu retten. Das ist noch so ein angenehmer Nebeneffekt. Aber es geht um viel, viel mehr. Weil mit dem Ganzen öffnet Jesus den Übergang vom Alten ins Neue. Vom alten Bund in die Realität vom neuen Bund. Und Jesus hat erst angefangen, wo die Weingefäße leer sind. Er hat es nicht vorher gemacht. Jetzt, wo sie leer sind, ist die Zeit erfüllt gewesen und jetzt hat das Neue können anbrechen. Was ist das Neue? Als Menschen sind wir ohne Gott letztlich auf uns selber geworfen. Wir können uns keine tiefe seelische Zufriedenheit erarbeiten. Wir haben kein dauerhaftes Glück außerhalb von Gott. Und das Neue kann das ändern. Denn Jesus will seinen Geist in uns wohnen lassen. Und durch das kommt eine völlig neue Dimension in unser Leben hinein. Wortwörtliche, göttliche. Und einerseits schließt uns das Türen auf für die Ewigkeit, für das ewige Leben bei Gott im Himmel. Und wenn wir das Vergebungsangebot für Jesus annehmen, dann schenkt er uns Vergebung. Aber das muss man annehmen. Das ist die Realität, die man dann nachher auch erfährt. Und wenn man Jesus einlädt, dann kommt er durch den Heiligen Geist und wirkt ein neues Leben, ein neues geistliches Leben. Und es gibt Menschen, die vorher schon irgendwie wollen glauben und auch etwas machen, aber es ist noch ohne Gottes Geist. Und dann ist es Religion und dann ist es irgendwie nicht erfüllend. Aber jetzt kommt Jesus und sagt, hey, ich gebe dir das neues Leben, wenn du es annimmst, wenn du es willst. Und dann haben wir auch Zugang zum ewigen Leben. Und das heisst, wenn wir gestorben sind, oder wenn wir sterben, werden wir im nächsten Moment die Augen wieder aufmachen und wir sehen Gott in seiner unfassbaren Herrlichkeit. Und wissen, hey, jetzt darf ich mit ihm leben. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich hänge an meinem Zuhause. Was immer das jetzt genau ist, irgendwie etwas, was dir vertraut ist, etwas, was du Freude hast. Und denkst dir an den Himmel, oh, wird schon schön, aber wenn wir dort wären, dann werden wir merken, hey, da bin ich daheim. Das ist noch viel mehr daheim, als ich es jemals erlebt habe. Und darum wird es mega, mega schön werden. Und ich finde es auch so schön, der Gedanke, einfach der Gedanke, dass man sagt, hey, jemand, der stirbt, ein Gläubiger, der stirbt, hat die Ziellinie überschritten, hat das Ziel erreicht. Ich meine, wir sehen damals diese Seite, ah, ist mega traurig. Ist ja logisch. Aber das Ziel erreichen ist etwas Positives. Hey, jeder Läufer, 42 Kilometer Marathon, das Ziel erreicht, oh ja, ich habe es geschafft. Der will nicht mehr zurück. Ich meine, wir sind manchmal so, ja, jetzt bin ich bei Kilometer 40, ja, nein, ich will noch ein bisschen zurückgehen und zum 30er zurück. Hey, das Ziel erreichen. Und das will das Neue uns auch zeigen. Es fängt erst richtig an. Und auf das kann man sich freuen. Und darum muss man in dieser Welt auch nicht voll zum Zug kommen mit allem. Sondern wir wissen, hey, wenn ich jetzt auch nicht zum Zug komme, wenn ich ein paar Sachen habe, die schwierig sind, hey, nachher geht es dann ab. Also das Weinwunder zeigt uns aber auch auf, wo wir Lebensfülle finden. Und das ist irgendwie speziell. Menschen suchen überall nach Freude, nach Erfüllung, nach etwas Speziellem. Nur nicht bei Gott. Schon erst aufgefallen. Ist irgendwie komisch. Ist irgendwie so. Also mir ist das selber auch so gegangen, bis 24. Und aus irgendeinem Grund glauben wir, und sogar Christen haben das manchmal da hinten rein, Gott wäre langweilig. Hey, mit Gott verpasst du etwas. Wenn du voll auf die Karte Gott setzt, dann verpasst du etwas. Ich habe gestern mit einem 75-jährigen Mann geredet, ganz ein herziger, so ein herziger Mann. Und er hat sich vor 6 Monaten bekehrt. Und er ist christlich aufgewachsen. Nach dem Konfunti hat er sich verabschiedet vom Glauben und hat immer gewusst, eigentlich stimmt es. Er hat es immer in sich drin gehabt, hat eigentlich daran geglaubt, aber es war ihm einfach egal gewesen. Mit 75 kommt er zum Glauben. Einerseits freue ich mich riesig, aber auf der anderen Seite, er hat 6 Jahrzehnte vergeudet eigentlich. Und er hat gesagt, er hat gedacht, ja, als Junge, ja, wenn ich einmal alt bin, jetzt hat er mega sagen können, dass das möglich geworden ist. Es gibt dann auch manchmal Tätige, die das nicht mehr können. Aber das Leben mit Gott ist nicht erst fürs Alter gut, dort auch, aber es ist schon mit 16 gut. Und warum? Nein, ich meine es mehr mit Jesus, er hat ja den besten Wein gemacht. Der beste Wein. Und darum ist das Leben mit ihm ja besser als irgendeins. Er sagt es ja selber in Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Leben in Überfluss. Wenn wir wirklich dran sind bei Jesus, wenn nichts zwischen ihnen ist, wenn wir dem Heiligen Geist den Raum geben in uns, dann können wir das sagen. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von Materialismus. Dann werden wir alle reich und haben 10 Autos. Oder wir sind alle gesund und topfit. Das meint es auch nicht unbedingt. Das meint einfach die innere Freude, die innere Füllung, das innere Dreizehn. Was ist passiert, wo Jesus das Wasser zu Wein gemacht hat? Jemand hat einmal salopp gesagt, die Party ist weitergegangen. Können wir so sagen. Aber es ist noch etwas anderes. Das Fest ist auf ein anderes Niveau gehoben worden. Und das Weinwunder am Anfang von seinem öffentlichen Dienst zeigt uns, hey, ich habe noch mehr für dich parat. Egal, wo du stehst, ich habe noch mehr für dich parat. Auch wenn du schon 50 Jahre mit Jesus lebst, ich habe noch mehr für dich parat. Wenn du noch nicht mit Jesus lebst, erst recht, hey, ich habe noch viel mehr für dein Leben parat. Gott möchte in unserem Leben Neues tun, und zwar eben, ob du schon mit ihm lebst oder nicht. Und vielleicht hat Jesus ja schon verschiedentlich an deine Herzenstüre geklopft und warum auch immer hast du dich noch nicht getraut, um wirklich aufzumachen. Und vielleicht ist heute höchste Zeit, dass du sagst, ja, ja, jetzt mache ich es. Heute ist der Moment, dass du in die Türe aufmachst, in dein Herz einlatschst. Oder vielleicht lebst du schon lange mit Jesus und du spürst irgendwann, ganz ehrlich bist, ja, so Frucht, viel spüre ich nicht so von dieser tiefe Lebensfülle. Und da muss ich mich auch fragen, wie sieht sie mir drin aus? Habe ich in meinem Leben drin etwas, das den Platz von Jesus besetzt? Er ist schon in meinem Leben, aber eher so ein bisschen vielleicht ja, nebendran oder als eins von mehreren Sachen. Wo suche ich im Alltag, was mich fühlen soll? Wenn Jesus nur am Rand vorkommt, dann sind meine Hände schon besetzt. Dann kann er ja nichts reinlegen, was er wirklich möchte. Jesus möchte unser Leben erneuern. Er hat noch viel mehr für dich parat, aber wir müssen uns auch ausstrecken nach ihm. Wir müssen uns auch parat machen, wie Maria vorher gesagt hat, machen wir parat, was er sagt, dass wir überhaupt empfangen können. Wenn der Heilige Geist mehr Raum in uns überkommt, dann wird es uns nicht an geistlichem Leben mangeln. Dann werden wir unseren Glauben nicht öd, oder sagen wir das mal, nicht langfristig öd finden oder trocken. Es kann vielleicht auch dann mal Phasen geben, wo es schwierig ist, aber ich glaube, das sind dann nicht so lange Phasen. Niemand kann uns so eine Freude geben und Erfüllung wie Jesus. Niemand. Nur er. Gerade dann, wenn wir uns für ihn einsetzen. Und einsetzen heisst nicht nur irgendwie, weiss ich wie, Sachen rumlupfen und mit den Kindern rumrennen. Auch Leute, die vielleicht körperlich das nicht mehr können. Wir können es immer einsetzen für ihn, auf gewisse Art. Denn wenn er uns brauchen kann, dann verwandelt sich etwas Irdisches in etwas Übernatürliches. Das ist, man nennt das auch Transformation. Eben wie bei dem Wein. Er manifestiert sich, Gottes Geist, durch uns in unserer Umgebung. Und ey, das ist etwas so Schönes. Also, wir haben es so nicht verdient. Ich habe gestern wieder gedacht, bei dem Mann, also ich habe ihn nicht zum Glauben geführt, er ist schon zum Glauben gekommen, aber ich konnte einfach mit ihm schwätzen. Und ihm können auch noch gewisse Sachen helfen und ihm Sicherheit geben. Und das hat mir so Freude gemacht. Ich meine, ich hätte jetzt auch auf dem Sofa daheim liegen und ein bisschen lesen können. Wäre auch noch bequem gewesen, aber das ist etwas anderes. Es ist doch einfach schön, wenn wir uns, wenn Gott uns braucht. Ein Schlüssel in diesem Text ist die Aussage da, dünkt es mich. von der Maria, tut alles, was er euch aufträgt. Und ihr Lieben, ich möchte heute Morgen die Frage euch weitergeben, ganz direkt. Ganz direkt. Was treibt dir, was treibt euch Jesus auf? Was möchte er? In den Augen der Diener war es sinnlos, das Weinproblem zu lösen, indem sie Wasser, literweise 600 Liter Wasser rumschleichen und in die Krüge füllen. Es ist völlig sinnlos, in ihren Augen von dem Wasser zu nehmen und dem Speismeister zu bringen. Und doch ist es genau richtig. Vielleicht scheint es für dich, ich weiß es nicht, auch sinnlos im Moment als Gemeinde weiterzumachen. Ich weiß es nicht. Aber die Hauptfrage soll nicht sein, was macht jetzt Sinn? Was will ich? Sondern ich glaube, die Hauptfrage sollte sein, was will Jesus jetzt? Was ist sein Wille für dich im Blick auf die FG Bülach? Ich hatte einen langen und auch ermüdenden Anfahrtsweg bis zu dem Punkt, jetzt auch heute. Wir haben viel Energie aufgewendet. Ich denke, einige von uns sind sehr müde. Die Energiereserven sind wahrscheinlich so leer wie die Weinkrüge hier in der Geschichte. Und so ist es nicht so leicht zu fragen, Jesus, was willst du jetzt von mir? Was möchtest du, was soll ich machen? Aber eins weiss ich. Erstens mal, Jesus weiss auch, wie es dir geht. Ja, aber das andere, er ist spezialisiert, aus einem Scherbenhaufen etwas Neues aufzubauen. Und wie kann Gott es eher mehr zum Tragen kommen, als wenn er selber einen Scherbenhaufen bearbeitet? Wie? Ich glaube, es ist die beste Möglichkeit, dass man ihn kann ehren kann. Er kann aus Altem Neues schaffen. Und was Jesus auch klar ist, wenn er das tun will, also das ist auch meine Sicht, wenn er das möchte, dann muss er euch neue Energie zuführen. Gerade auch von extern. Irgendwie von außen her, dass Ressourcen reinkommen. Und da ist natürlich die Frage, ja, wie soll das passieren? Seit vielen Jahren, schon als ich da war, habe ich eine Pendenzliste, so eine laufende Pendenzliste. Und oben im Titel habe ich ein Zitat von Johannes Wirth, Gründer der GVC. Johannes Wirth hat ja enorm, also Kirchen aufbauen, soziale Werke aufbauen, Generationen durch mich wohnen aufbauen. Und er hat gesagt, das da. Frage nach Gottes Willen, nicht nach den Ressourcen. Frage nach Gottes Willen und nicht zuerst nach den Ressourcen. Warum? Weil Gott die Ressourcen seinem Willen entsprechend auch gibt. Also ich glaube nicht, dass die Leute von euch, die eh schon völlig unter dem Tisch liegen, dass sie noch mehr mühen. Noch ein bisschen ausdrücken, dass noch ein Tröpfchen rauskommt. Also das glaube ich nicht. Wenn es weitergehen soll, dann muss er wirken. Und eine andere wichtige Frage, dünkt es mich auch in eurer Situation, was ehrt Jesus am meisten? Welches Handeln mehrt seine Ehre? Und letzte Woche habt ihr euch die Nachricht bekommen, dass euch Träume gekündigt worden sind. Und das ist jetzt auch die Frage, entscheidet jetzt der Eigentümer oder Jesus, wie soll weitergehen? Also ich meine jetzt auch grundsätzlich über die Zukunft der Gemeinde. Also wo ist klar, also das kann man nicht ändern, aber ob überhaupt. Und darum, ich wäre vorsichtig, um jetzt zu sagen, ja, okay, es mag sein, dass das wirklich von Gott herkommt, aber ich wäre mir wäre es zu wenig, muss ich ehrlich sagen. Und ich kann und will auch nicht sagen, was ihr jetzt machen müsst, als Gemeinde, aber ich rate wirklich allen, den Pickel jetzt nicht gerade in dem Moment wegzurühren. Innerlich auch nicht. Man kann ihn auch innerlich wegrühren. Man ist zwar noch da, aber man hat ihn eigentlich schon abgegeben. Sondern ich würde Jesus mindestens noch eine gewisse Zeit geben. Vielleicht ein Jahr oder vielleicht auch mehr, ich weiß es nicht. Und in dieser Zeit, wo man als Gemeinde fest betet und sagt, Jesus, wenn du die Gemeinde wieder aufbauen willst, dann bitte schenk, du zeigst du, indem du tragende externe Personen dazu tust. Und ich meine jetzt nicht einfach nur ein paar Leute mehr, also das auch, aber ich meine mehr als das. Ich meine zum Beispiel einen Pastor, einen Pensionierten, der sagt, hey, statt dass ich irgendwo eine Gemeinde gründe, helfe ich dieser Gemeinde wieder auf die Beine zu kommen, der sagt, hey, ich mache 20-30%, bin ich da. Vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten, ich weiß es nicht, aber ich würde das Jesus so wirklich bringen, in dieser Zeit. Vor etwa 10 Jahren ist die FG Drittligas Dann hat es noch etwa 20 Senioren gehabt, plus ein paar fremdsprachige Frauen. Es ist kurz vor dem Fertig, also sie haben fast jetzt bald den Schlüssel abgeredet und die Tür zugemacht. Und dann hat Gott einen pensionierten Pastor dort eingestellt. Das war natürlich sehr ein Begabter gewesen. Das muss natürlich ein Begabter sein, grundsätzlich. Und die Gemeinde ist langsam wieder gewachsen. Und sie haben gerade letzten Besuch gehabt vom Pastor. Also die Gemeinde steht enorm gut unterwegs wieder. Wir können es nicht. Wir können es nicht. Aber Gott kann es, wenn er es will. Und wenn ihr Gott zum Beispiel noch eben so ein Jahr oder wie viel auch immer Zeit gebt zum Handeln, dann ist es auch ein Schutz für euch selber. Dann muss sich niemand, aber wirklich niemand einen Vorwurf machen, nicht mal der Kleinste, hey, bin ich jetzt zu früh gegangen? Hätte ich bleiben sollen? Oder haben wir zu früh Schluss gemacht? Weil das ist auch ein Schutz für einen selber. Und in so einer Gemeindephase, wo man es dann, weil ich wie sagt, hey, ja, Jesus, zeig, was ist dran, muss natürlich auch grundlegende Gemeindebauprinzipien einhalten. Es gibt so grundlegende, sonst nützt alles Gebet nichts und sonst nützt alles Glauben nichts. Also ich tue jetzt etwas übertreiben. Aber um das darlegen, zum Beispiel, wenn ihr jetzt würdet sagen, ja, wir wollen ab jetzt am Morgen um 5 Uhr am Sonntag Gottesdienst feiern. Das ist so ein, also das macht, ja, musst einfach Glauben haben. Die Leute kommen, eine Erweckung, ja, dann könnt ihr den Schlüssel jetzt schon abgeben. Das ist nur ich übertrieben gesagt, oder? Das geht nicht. Aber zum Beispiel, sonst ist das Gemeindebauprinzip lautet auch, mein Predigtstil muss junge Erwachsene ansprechen. Wenn mein Predigtstil junge Erwachsene anspricht, werden auch Außenstehende angesprochen. Und das ist wie die Grundlage, dass die Gemeinde sich gut entwickeln kann. Und wenn ich das nicht kann, das sind nicht alle Pastoren, dann muss ich mich ergänzen von anderen Gastpredigern, die das haben. Das ist ganz wichtig. Und das ist natürlich jetzt auch etwas für euch. Und jetzt könnt ihr ja die Gastprediger einladen. Da würde ich ganz fest auch schauen, dass viele da sind, die das haben. Das, ja. Und dann möchte ich euch auch noch etwas anderes sagen. Zermartert euch bitte nicht den Kopf. Wie hat es so weit kommen? Es bringt nichts mehr. Gebt das Gott ab, was war. Ich glaube, das ist etwas, was man gar nicht kann, rückblickend sagen, warum, wieso, was, wie, wann. Wer ist geschuldet und weiss ich was alles. Ich würde wirklich den Mut machen, tun wie einen Strich machen. Denken nicht mehr darüber nach. Aber nicht einfach so abschneiden, sondern es ist schon gut. Nämlich zum Beispiel auch, dass man sagt, hey, vergib denen, die dich enttäuscht haben. Vergib und du machst keinen Vorwurf. Vergib. Und vielleicht musst du am einen oder anderen auch vergeben. Ich weiß es ja nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch gar nicht schlecht wäre, wenn man das sogar vielleicht als Gemeinde würde, aber mit der Abend auch wie mal begehen oder zelebrieren, dass miteinander sagt, hey, wir geben Gott die Vergangenheit ab. Wir können es nicht einordnen, wir wissen nicht, was es war. Wir machen keine Schuldzuweisungen. Wir geben es dir ab, Jesus. Vergib du uns, wir vergeben anderen. Und jetzt neu. Jetzt fangen wir neu an. Das Alte soll jetzt abgeschlossen sein, ohne Vorwürfe. Und wir schauen führen. Und so werdet ihr frei. Frei zu Jesus, frei zueinander und frei zu denen, die gegangen sind. Und Freiheit ist auch nötig, dass er uns seinen Willen zeigen kann. Von den Jüngern heisst es am Schluss der Geschichte, es heisst, sie glaubten an ihn. Sie haben ihm vertraut. Und das möchte ich euch zusprechen. Vertraut mir uns ihm auch an. Vertraut euch ihm an. Auch jetzt. Amen. Lasst uns beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, Herr, du bist ein wunderbarer Gott. Herr, und du weißt, dass wir nicht perfekt sind und du bist ein vergebender Gott. Und ich möchte, dass das wirklich jedes, was da innen ist, sich ganz gross, ich weiss auch nicht, voranheben. Wir müssen kein schlechtes Gewissen haben, auch nicht irgendwie über die Entwicklung, die war. Und danke, dass du keinen Vorwurf machst. Und Herr Jesus, du kannst ein Neues schaffen. Und du bist der Gott, der alles kann. Wir haben es auch gesungen, mein Gott ist so gross, so stark und so mächtig. Niemand ist so gross wie du. Und Herr Jesus, du siehst aber auch das, was war, wo jetzt wirklich auch wahrscheinlich der Knochen drinsteckt und das Unverständnis. Ich weiss ja gar nicht, wie es allen so geht. Aber bitte hilf, dass wir das wie können abladen. Dass wir es dir abgeben können. Und dass wir die Zukunft von jedem Einzelnen, die Zukunft von der FG Bülach können wie dir anbefehlen. Und Herr, mein Wunsch wäre es, dass du dich würdest gross machen in dem Innen. In dem schwierigen Netz würdest du etwas Neues auswachsen lassen, wo du einfach, was eindeutig ist, das hat Gott gemacht. Das ist nur Gott. Herr, ich weiss es nicht, was du willst. Aber ich bitte, dass du der Gemeinde hilfst, deinen Willen zu suchen und zu hören. Und dass du auch denen hilfst, die wirklich müde sind, dass sie sehen dürfen, ob sie vielleicht das eine oder das andere sogar können loslassen oder abgeben. Oder dass du einfach neu dazu tust. Oder dass du neue Kraft gibst oder was auch immer. Herr, wir sind wirklich schwach. Wir sind auf dich angewiesen. Und danke, dass du so ein wunderbarer Gott bist, dass du sogar ein Hochsieg rettest, wenn es darum geht, Menschheit zu retten. Loben und preisen dir dich. Amen. Amen.